Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und nachdem wir nicht über die Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Dänemark gesprochen haben, können wir heute zurückkommen an einem Mittwochabend und über das sprechen, was jetzt hier passiert ist in Dänemark zum hauptrunden Abschluss. Und da können wir ganz, ganz viele positive Nachrichten verbreiten, denn Deutschland hat es geschafft. Sie sind im Halbfinale, sie haben die Franzosen geknackt mit 38 zu 24 und haben sich damit den Sprung in das Halbfinale geschafft, in die Teams unter die besten vier in Europa. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Erfolg. Darüber wollen wir reden, über das Spiel und natürlich auch über alles Weitere. Und da begrüße ich ganz herzlich meinen lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Wir haben erfolgreich die Niederlage gegen Dänemark wegignoriert. Wir waren beide leider unpässlich, aber sind natürlich zu den Festspielen pünktlich wieder am Start heute Abend. Ich würde mal sagen, Offensivfestspiele vor allem. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von der deutschen Handballnationalmannschaft 38 Tore in 60 Minuten gesehen habe. Das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich bin immer noch komplett angezündet davon.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich habe nicht alles geschaut, das muss ich schon noch sagen, aber das, was ich gesehen habe, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine Mannschaft, die dieses Viertelfinalspiel, wie sie es ja bezeichnet haben, sie hatten ja schon das Dänemark-Spiel als Viertelfinale 1 bezeichnet. Das war diesmal jetzt wirklich das Viertelfinalspiel letztlich, weil der Sieger oder auch mit dem Remis wäre man schon weitergekommen, aber auf jeden Fall durfte es halt entsprechend nicht verlieren gegen Frankreich. Haben sie das wirklich, wirklich gut gemacht, also wirklich sehr gut. 38 Hütten, du hast schon erwähnt, das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Wir hatten es im Vorfeld noch gesagt, Tom Kiesler nicht mit dabei in der Abwehr, ganz wichtiger Baustein fehlt, aber letztlich Robin, klar, die Abwehr war jetzt vielleicht nicht den besten Tag, überragend Tag, gehabt, auch die Torhüter nicht, aber trotzdem ist es am Ende egal, wenn du halt mehr Tore wirfst als dein Gegner.
Absolut, absolut. Und die Abwehrleistung, muss ich sagen, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Da stechen natürlich irgendwie Dika Mem und Deska mit seinen 9 Toren raus. Deska natürlich auch viele vom Strich gemacht, 7 Meter, einige zugesprochen bekommen. Aber ansonsten hat man doch, finde ich, bis auf eine gewisse Phase Emmerich Minn, aber auch Thibaut Brier besonders und Elohim Prandi richtig gut im Griff gehabt, ne? Also aus dem Rückraum war es dann doch die Kamem, aber die Abwehrleistung war okay. Die 34 Tore sind zustande gekommen, weil wir ausnahmsweise mal nicht einen Andy Wolf mit einer zweistelligen Paradenzahl hatten, ne? Sondern einfach Spät und Wolf haben sich ihre jeweils 4 Paraden einfach aufgeteilt. Das ist dann auch mal okay, wenn du so viele kassierst, wenn es dann auch vorne läuft, weil die gegnerischen Torhüter bekanntermaßen bei den Franzosen ja zum Glück auch sehr, sehr schwach, also wirklich auch schwach agiert haben. Ich glaube, Desbonnet hatte so eine 5-Minuten-Phase, wo ich dachte, jetzt werfen wir ihn wieder warm. Haben wir dann aber auch wieder, haben die deutschen Spieler dann auch wieder relativ gut eingestellt und Boissonger hat keinen einzigen Ball gehalten.
Definitiv. Und das ist auf jeden Fall so, also wenn ich das französische Spiel mal anschaue, wenn wir da kurz mal den Blick drauf werfen, Robin, mir sind 2 Dinge aufgefallen wieder in dieser Partie, die sich schon auch den Spielen davor angezeigt haben. Erstens, sie haben keine Torhüterleistung, klar, disponiert immer irgendwie 10 Paraden, aber trotzdem, es war ja über die gesamte Partie halt jetzt nicht so überragend gut, würde ich sagen. Und was ich auch finde, was die Franzosen einfach nicht haben, sie haben nicht mehr diese brutal gute Abwehr, die sie mal ausgemacht haben. Sie haben im Innenblock sind sie mir zu passiv. Da fehlen solche Leute wie so ein Luka Karabatic zu seinen besten Zeiten oder ein Dini Denard, der diese Abwehr zusammengehalten hat. Wenn ich mir jetzt die Ergebnisse der Franzosen anschaue, bis auf die ersten beiden Partien gegen die Ukraine und Tschechien, die beide ja nicht gut sind, haben sie immer mindestens 32 Gegentore kassiert. Und das ist für so eine Mannschaft extrem viel. Das ist natürlich eine große Hypothek, wenn du halt weißt, okay, ich muss halt immer mindestens 34 plus Tore werfen. Das schaffst du einfach nicht jedes Mal. Und das hat den Franzosen in diesem Fall und auch natürlich im Spiel davor gegen die Spanier einfach das Genick gebrochen, dass sie einfach es nicht hinbekommen, eine kompakte Abwehr hinzustellen, die gegnerische Angriffe vor Probleme stellt, weil bei deutscher Mannschaft, du wusstest es, was es werden wird. Es wird viel über den Rückraum gehen, viele Würfe aus 9 Metern. Und da sind sie viel zu passiv gewesen und haben es uns auch einfach gemacht. Das sagt man auch, muss man auch so sagen. Wir haben es gut gemacht, definitiv, aber die französische Abwehr ist einfach, hätte man auf Fahnenstand teilweise hinstellen können.
Ja, es ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass die Franzosen einen relativ verhältnismäßig alten Kader haben, speziell in der Abwehr, ne? Wenn wir uns den Innenblock angucken. Karl Konan, 30 Jahre alt, Ludovic Fabregas ist, glaube ich, inzwischen auch 30 oder kurz davor, Nicolas Tournat auch über 30. Das sind ja dann schon drei Spieler im Innenblock, die nicht mehr... Ja, wovon reden wir, ne? Ich bin 35 Jahre alt und es zerbricht mir das Herz zu sagen, dass die Franzosen nicht mehr so einen jungen Innenblock haben. Wenn ich ehrlich bin, aber so ist es halt einfach irgendwie in der absoluten Weltspitze im Handball. Und das hast du gemerkt, ne? Du hast es angesprochen. Immer mindestens 32 kassiert, außer in den ersten beiden Spielen. Und auch heute hat man es gemerkt, ne? Also die Deutschen haben das mega gut gespielt, gerade auch über die Geschwindigkeit, ne? Wir werden natürlich noch auf den Man of the Match, Juri Knorr, zu sprechen kommen, der da teilweise überhaupt nicht zu halten war, aber. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Ich habe jetzt schon in Kommentarspalten und Co. Von den Franzosen viel gehört, dass da auch der Trainer sehr in der Kritik steht. Ich bin gespannt, was da passiert jetzt nach diesem Hauptrunden aus.
Ja, bin ich auch natürlich sehr gespannt. Also müssen wir mal natürlich einmal abwarten, was da passiert. Aber wie gesagt, die Abwehr ist bei den Franzosen definitiv ein Punkt, wo sie auf jeden Fall ran müssen, wo sie einfach ja neue Gedanken einfallen müssen, vielleicht auch über neues Personal nachdenken müssen. Und wie gesagt, tote Position, da müssen wir auch sagen, die sind immer mal wieder, haben sie mal gute Phasen, aber letztlich seit Thierry Omeyer hat Frankreich halt keinen richtig überragenden Keeper mehr gehabt. War Vincent Gerard nicht, der immer wieder gute und schlechte Phasen nicht sehr gut abgewechselt haben. Und auch die anderen aktuellen mit Charles Bolsinger und auch Rémy Desponnet, das sind halt einfach nicht die beiden, die wovor die Weltklasse Angst hat, sage ich mal so, wovor man Angst haben muss. Weil natürlich klar, sie können Spiele an sich reißen, so ist es jetzt nicht. Aber das können sie halt nicht auf einem konstant hohen Niveau. Und auch wenn Desponnet, wie gesagt, 10 Paraden hatte, war es jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, da war auf jeden Fall, hat er seinen Stempel so aufgelöst, dass er eine ganz wichtige Rückhalt für seine Mannschaft gewesen ist. Und aber lass uns trotzdem viel über die deutsche Mannschaft sprechen. Du hast es schon ein bisschen auch angesprochen über das Tempo im Angriff, über die flüssigen Aktionen. Also es hat wirklich fast durchgehend überragend funktioniert. Wir hatten ja gegen den Dänen so eine Phase, wo so 10 Minuten, wo es nicht gelaufen ist. Aber in diesem Fall ist wirklich der Offensivzug von Beginn an losgerollt und war nicht aufzuhalten. Also das fand ich wirklich beeindruckend, wie da teilweise gespielt worden ist.
Ja, unfassbar, ne? Man hat zwischenzeitlich mit 5 geführt, sogar in der ersten Halbzeit. Ist dann glaube ich, mit drei vor in die Halbzeit gegangen.
Mit vier
sogar, genau. Es war noch der Ballgewinn mit dem sensationellen Rückraumtor von Johannes Goller.
Ja.
Das war ganz großes Kino, der den Tempo-Gegenstoß läuft und dann abknickt auf 9 Metern und mit einem Aufsetzer den Ball reinsetzt. Hervorragend. Ja, es war von vorne bis hinten eine unfassbar geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben so viele Torschützen im doppelten, also ne, im jetzt auch etwas höheren Scoring-Bereich. Klar, bei 38 Toren ergibt sich das auch, wie wir es halt einfach noch nicht hatten. Und das passte, finde ich mal, wirklich über 60 Minuten von vorne bis hinten, weil dann auch, als die Franzosen mal rankamen, dann doch diese Paraden, diese 8 Paraden, die es nur hatte, was echt wenig ist für die deutsche Mannschaft natürlich, wenn man sich den bisherigen Turnierverlauf anguckt, die kamen genau zur richtigen Zeit, als das Spiel hätte auch kippen können so. Und dementsprechend hat man durchgehend die Oberhand behalten und vorne im Angriff immer wieder Lösungen gefunden, sehr gut über den Kreis gespielt und einen ja wirklich sensationellen Juri Knorr gehabt, der 10 aus 10 trifft, bis er dann 4 Fahrkarten hinten rauswirft, ein bisschen überpaced, ein bisschen platt ist auch einfach, ja. Aber ganz ehrlich, die 4 Fehlwürfe gestehe ich ihm vollkommen zu, weil was der für eine Geschwindigkeit gespielt hat, was der für ein Spiel abgeliefert hat, von, sage ich mal, Mitte beziehungsweise letzte Drittel, erste Halbzeit bis dann, sage ich mal, 12, 13 Minuten vor Ende, boah, das war ja unfassbar, wirklich. Also was für Entscheidungen, was für Peitschen der da reingefeuert hat, auch zu Entscheidungen. Und für mich wirklich dieser Schlagwurf-Aufsetzer, das hat nur Spaß gemacht, Juri Knorr zuzugucken. Das war die Leistung, die es gebraucht hat, um Frankreich zu besiegen. Und die hat er genau an dem Tag heute abgerufen. Chapeau.
Genau, und das, sag ich mal auch so, das braucht es auch mal wirklich. Also, er war ja in den letzten Tagen auch wieder viel kritisiert worden, hat auch nicht so viele gute Spiele gehabt. Wir hatten ja auch drüber gesprochen gehabt nach dem Spiel gegen die Norweger, glaube ich, hatten wir drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, Robin, das auch nicht so überragend gewesen ist. Aber letztlich hat er sich jetzt hier freigeschwommen und hat, ist zwar erst dann, glaube ich, in der 17. Minute, glaube ich, erst reingekommen, aber das Spiel dermaßen an sich gerissen. Das war genau dieser Juri Knorr, der diese Mannschaft braucht, der befreit aufgespielt hat. Ne? Ist ja jemand, der sehr verkopft ist, viel über Dinge nachdenkt, sich viele Gedanken macht. Und diesmal hat er wirklich befreit aufgespielt, einfach Vollgas gespielt. Und genau so ein Juri Knorr braucht diese deutsche Mannschaft, weil er so ein belebender Faktor für diese Mannschaft ist, für diese Offensive. Der hat einen Power, einen Elan. Das ist einfach, es macht so viel Spaß, ihn zuzuschauen. Und ich wünsche mir manchmal, dass die Kritik an ihm nicht ganz so hart ist, weil ich finde, er ist wirklich ein elementarer Teil dieser deutschen Mannschaft und auch mit dafür verantwortlich, wenn es gut läuft und dass es auch gut läuft. Deswegen geht es auch darum, natürlich ihn auch entsprechend zu stärken und aufzubauen, weil er einfach ja so ein Dynamik besitzt, so ein Talent, so eine Qualität, die diese deutsche Offensive auf der Position so sehr braucht. Und deswegen hat es mich so unfassbar für ihn gefreut, dass er so viel Gas gegeben hat. Klar, mitten raus war er echt am Auspowern. Das hat man auch gemerkt. Ich glaube, das ist in der 52. habe ich angezeigt, dass er raus will. Das war auch alles richtig, weil da war dann wirklich dann durch. Aber so, bis dahin hat er Vollgashandball gespielt. Das war richtig gut.
Definitiv. Das ist witzig. Ich gucke hier gerade, ich habe gerade die Statistiken vor mir, ne, und sehe Juri Knorr an der Spitze und auf der linken Seite und auf der rechten Seite die KMM. Wir sprechen jetzt gerade darüber, dass er 4 Fehlwürfe gemacht hat bei 10 Toren. Ich glaube, niemand spricht darüber, dass die KMM 4 Fehlwürfe hatte bei 11 Toren. Ja. Weil das vollkommen selbstverständlich ist, dass ein Halbrechter Fehlwürfe hat. Ich finde aber, diese 10 Tore bei 14 Versuchen von Juri Knorr, die sind einfach nochmal viel krasser einzuordnen und viel höher einzuordnen als die 11 aus 15 bei die KMM. Ja. Weil Dika Mem ist ein 2,10 Meter Riese mit einem absoluten Strahl im Arm, der diese Dinger immer und immer wieder so bringt und was weiß ich nicht was. Aber Juri Knorr ist ein Mittelmann, ein Spielgestalter, viel kleiner, viel agiler. Ich finde das Spiel, also ich finde diese 10 Tore, das ist so krass. Das ist wirklich in so einem Spiel, das dann abzuliefern, nachdem die EM bisher so gelaufen ist für ihn, wie sie gelaufen ist, er die Kritik bekommen hat, er selber auch gesagt hat, dass er unzufrieden mit sich ist. Das kann man nicht hoch genug einordnen und so sehr dann auch immer kritisiert wird. Und wir sagen natürlich auch, wenn er ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann reden wir das ja nicht schön, sondern sagen, es war schlecht. Aber heute müssen wir auch einfach mal sagen, es war ein Weltklasse-Spiel von ihm. Ist dann einfach so.
Absolut. Das muss man auch einfach dann anerkennen. Übrigens spannend fand ich in diesem Spiel, dass wirklich die beiden viel kritisierten auf beiden Seiten, ne? Knorr und aber auch Dem, der ja auch bisher kein gutes Spiel gespielt hatte, ne? Gegen Spanien ist er ohne Tor geblieben. War zuletzt 2021 der Fall. Hat er auch richtig abgeliefert. Also auch, ne, 11 von 15, das ist eine bombastisch starke Quote. Kurioserweise bei der Olympia hat er auch ähnlich so viele Tore geworfen, gegen Deutschland trotzdem nicht geholfen, um das Partie zu gewinnen. Und wir werden immer ein bisschen mehr zum Angstgegner für die Franzosen. Ich glaube, so kann man es schon haben, nachdem sie ja jahrelang so ein bisschen unsere Angstgegner gewesen sind und wir eigentlich nicht gegen sie spielen wollten, weil sie einfach extrem unangenehm zu spielen gewesen sind. Muss man wirklich sagen, also jetzt so dieser Auftritt, natürlich mit Olympia, das macht extrem viel Spaß, hat richtig, richtig gut funktioniert. Und ich finde auch einfach, man hat auch wieder dann mehr auch die Breite des Felds ein bisschen nutzen können. Ne? Man hat viel besser den Kreis mit eingebunden. Johannes Goller von Beginn an voll eingesetzt. Der Jutus Fischer hat seine Chancen bekommen. Man hat auch immer über Außen gespielt. Lukas Mertens beispielsweise, aber auch Lukas Zerbe durfte sich mal beweisen. Also ich finde, dass insgesamt wieder das mehr als Einheit, mehr als Breite in der Mannschaft genutzt worden war, als noch gegen Dänemark der Fall gewesen. Und das sehen wir auch einfach. Wir haben auf jeder Position gute Spieler. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die ganze Breite des Felds nutzen, weil einfach das Potenzial sehr, sehr hoch ist, dass da Dinge reingehen. Wenn ich schaue, 6 von 7 von außen, ist das eine überragende Quote.
Ohne Frage. Würde jetzt natürlich ein etwas besseres Torhütergespann auf der Gegenseite stehen, könnte das nochmal ein bisschen anders aussehen. Das müssen wir auch noch festhalten. Du hast ihn aber kurz schon angesprochen. Ich finde, Justus Fischer spielt eine hervorragende Europameisterschaft mit einer wahnsinnig guten Quote, geilen Würfen vom Kreis, der ein oder andere Heber dabei. Wenn ich überlege an sein erstes Tor heute, wie er sich da auf halb rechts außen durchtankt, gegen Descane 2-Minuten-Strafe zieht und Rémy Desbonnet wirklich das Ohr rasiert. Also der Ball fliegt, der kommt mit 110 Sachen, fliegt der dem Desbonnet am Schädel vorbei auf der kurzen Ecke. ein so geiles Tor, dabei noch die 2-Minuten-Strafe gezogen, die Halle angezündet. Also Justus Fischer macht mir persönlich richtig, richtig Spaß und entlastet Johannes Goller echt richtig, richtig gut da vorne auch, muss ich sagen. Und einziger Kritikpunkt, der mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, wir hatten gerade so 5 bis 8 Minuten rein in die zweite Halbzeit, als die Franzosen, beziehungsweise noch ein bisschen mehr, 10 Minuten, sage ich mal, als die Franzosen sich wieder rankämpften und die Möglichkeit hatten auszugleichen, stand Renas Uschins zeitweise bei 22% Wurfquote. Ja. Und ich finde, da hat der Bundestrainer ein bisschen zu spät Uschins eine Pause gegönnt und er hätte meiner Meinung nach Semper und Lichtlein da noch ein bisschen mehr reinbringen müssen, dann wäre es gar nicht zwischendrin nochmal so spannend geworden. Aber umso interessanter ist es dann auch, dass Uschins im Endeffekt hinten raus so ein bisschen der Mann ist, der 2 entscheidende Tore wieder wirft. Davon hat er doch schon... Mir fallen spontan, ist es jetzt das 3. Spiel, wo Uschins in der Crunch-Time entscheidende Tore wirft und schraubt seine Quote dann von zwar wirklich katastrophalen 22% noch auf 50%. Und ist dann doch wieder derjenige, der auf der Platte bleibt. Aber da hätte ich mir, wie gesagt, du hast die nämlich angesprochen, die Breite des Kaders, da hätte sie vielleicht für ein paar Minuten doch auch noch mal ein bisschen mehr ausgenutzt werden müssen. Aber ansonsten ist das von vorne bis hinten ein großartiger Auftritt gewesen.
Ja, definitiv. Zumal, das müssen wir auch sagen, wir haben ja viel darüber gesprochen, ne? Wie gut ist Franz Semper, kann er die Entlastung sein? Ich finde, das spielt wirklich bisher eine blitzsaubere EM, muss ich wirklich sagen. Also 10 von 14 ist bisher seine Quote. Das ist für einen Rückraumspieler ist das überragend. Er macht wirklich, also im ersten Spiel war er noch so ein bisschen nervös, hast du gemerkt, da wollte er ein bisschen viel. Aber er ist ruhig, er nimmt sich die Würfe, die er nehmen muss, versucht sich zu übertreiben. Also das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen kann man ihm auch ruhig mal reinwerfen, dass Uschins auch mal so 5 bis 10 Minuten einfach mal durchatmen kann, weil wir natürlich in dieser Crunch einfach extrem gebraucht wird. Und wir auch noch natürlich mit Nils Lichter noch jemanden haben, der auch entlasten kann. Und da muss ich auch sagen, auch er spielt das wirklich gut. Ist sehr sicher von der Linie, von der 7-Mittellinie, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Das war ja auch noch bisher so ein, ja, Wackelfaktor, sage ich jetzt mal, bei der deutschen Mannschaft. Aber auch so ist er mit seiner Dynamik, mit seiner Agilität ist er auf jeden Fall ein belebender Faktor. Und deswegen kann man da schon noch ein bisschen mehr noch auf diese Breite setzen. Da bin ich auch absolut bei dir. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass auch Marco Grigic jetzt drin ist. Ne, er hat ja auch dieses Breakout-Spiel gehabt. Jetzt wieder 4 von 5, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also das ist schon, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt ein bisschen noch wieder richtig heiß laufen, offensiv. Und das ist, glaube ich, zu dem richtigen Zeitpunkt jetzt der Fall.
Ja, definitiv. Grigic gerade zu Beginn des Spiels direkt mit 2, 3 wichtigen Toren. Ne? Das war, um reinzukommen, um auch ein gutes Gefühl zu bekommen, gerade aus dem Rückraum, wenn du da direkt die ersten 2, 3 Angriffe triffst und dir die Sicherheit holst. Das ist nicht nur für dich selbst als Schütze die Sicherheit, sondern auch für deine Mitspieler. Ne? Das ist dieses, ich finde, es ist unfassbar und kann gar nicht unterschätzt werden, meiner Meinung nach. Jeder, der selber mal eine längere Zeit oder zumindest mal 1, 2 Saisons Handball gespielt hat, wird es wissen und wie wichtig es ist, in ein Spiel reinzukommen und ein Spiel offen zu gestalten in den ersten 5 bis 6 Minuten, weil gerade wenn du am Anfang schnell irgendwie mal ins Hintertreffen bekommst, Pech hast, Wurfpech, den gegnerischen Torwart ins Spiel bringst, dann ist es häufig, dass man dieses Hinterherlaufen das ganze Spiel über hat und das hatten die Franzosen das halt heute und das hat man richtig gemerkt. Und sie haben es nicht geschafft, dieses Spiel auch nur einmal zu drehen. So, und das ist halt dann so wichtig, dass eben diese Würfe von Grigic am Anfang, finde ich, die sind für mich dann bezeichnend, um genau eben diesen Weg zu ebnen.
Ja, und vor allem darfst du dann auch in dieser Phase auch nicht vergessen, dass wir dann auch wenn wir nicht viele Torhüter-Paraden hatten, wir hatten noch entscheidende Paraden, ne? Wir erinnern uns, 31-30 stand, ich glaube, was Knorr den Wurf weggeworfen hatte, dann auf der anderen Seite, genau, der Wurf war geblockt gewesen, genau, und dann haben die Franzosen die Chance, hier das 31-31 herzustellen, aber dann scheitert Tonar halt an Andy Wolf, kriegst du den nächsten Angriff auf 32-31 und damit hast du dann halt wieder dieses 1 vor und dann 2 vor, dann warst du wieder dann 3 vor, also das hat dann wirklich dann nochmal die Sicherheit gegeben, denn wenn da unentschieden fällt, dann wird das vielleicht nochmal ein anderes Spiel, aber so war dann diese Parade dann extrem wichtig von Wolf, der dann wirklich nochmal einen ganz wichtigen Faktor in seine Mannschaft gesehen hat, ein ganz wichtiges Zeichen und das hat auch nochmal geholfen. Also von daher, wie gesagt, es war wirklich eine gute deutsche Leistung. Wie gesagt, Torhüter hat nicht mal einen guten Tag. Wir gewinnen trotzdem auch ohne die gute Torhüterleistung. Das ist auch auf jeden Fall für die Mannschaft, glaube ich, auch mal gut zu wissen, dass man sich nicht immer nur auf Andi Wolf oder David Späth verlassen muss, um Spiele zu gewinnen. Einzige, was ich mir noch wünschen würde, dass Julian Köster endlich explodiert. Ich warte noch so drauf, aber so ganz offensiv klappt es bei ihm noch nicht so ganz rund irgendwie. Ich weiß auch nicht, ja, warum.
Du bist okay, wenn er sein Breakout-Spiel im Finale gegen die Dänen hat.
Das kann er auch machen, da habe ich kein Problem.
Wenn er da dann 7-8 Dinger netzt und die anderen so bleiben, wie es bisher ist, dann ist das der eine Tag in 1000 Tagen, an dem die Dänen geschlagen werden können und dann ist es für mich okay. Ja, Julian Köster hat unglücklich agiert, ne? 2 Durchbrüche schon wieder gehabt von 6 Metern, wo er Desbonnet abwirft. Und das, was ich nicht verstehe, ist, das erste Tor, das er macht, das zweite Tor können wir vernachlässigen. Ne? Das ist ein Durchbruch, ja, als die Franzosen schon eine offene Manndeckung spielen und das Spiel eigentlich entschieden ist. Ja. Aber das erste Tor, das er macht, das ist so simpel und ich verstehe nicht, warum Julian Köster so nicht häufiger in Szene gesetzt wird, und um ihn ins Turnier zu bringen, weil es ist ein einfacher Wechsel von Juri Knorr, 1-1, zieht nach links auf halb links, bindet 2 Gegenspieler, gibt dann im Wechsel Julian Köster den Ball, der dann eben auf 9 Metern steht und nur noch einen Blockspieler gegen sich hat, hochsteigt, Tor. Sorry, aber so kannst du jeden Angriff mit Julian Köster spielen. Er macht zu wenig Würfe, er nimmt sich zu wenig Würfe aus 9 Metern, aus 9 bis 10 Metern. Der Mann ist riesengroß, hat eine ordentliche Fackel im Arm, hat einen guten Wurf, aber will immer Durchbrüche spielen und scheitert dann zu häufig am gegnerischen Torhüter, weil er gefühlt zu nah dran ist. Und das verstehe ich nicht. Das ist so ein bisschen irgendwie, wo ich mich frage, okay, warum? Wir haben ihn mit einer Wurfgewalt, die ist natürlich nicht so wie die von Schlurow oder von Grigic, aber sorry, Köster ist doch riesig und hat eine ordentliche Fackel. Warum wirft er nicht häufiger von 9 Metern?
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, das ist halt, ja, ich kann's nicht so recht nachvollziehen, warum er sich da nicht mehr traut, mehr versucht, mehr macht, mehr tut. Also ja, wie gesagt, ich glaube, ich will auch einfach mehr mit Knorr zusammen sehen, weil ich meine, so ist es ja viel, dass er mit Grigic und Uschins beginnt und da viel auch selbst kreieren muss, ein bisschen, tut er sich ein bisschen schwer, das merkt man auch schon. Klar, er versucht die Leute gut in Szene zu bringen, das schafft er mit Goller auch echt gut, also die 20 Spiele, die er zu Beginn hatte auf Goller an den Kreis, die waren echt richtig schön, aber da kommt dann seine eigene Qualität irgendwie nicht so ganz raus. Deswegen muss man mal gucken, dass dann auch noch die perfekte Formation gefunden wird, damit er auch noch mehr in Szene gesetzt werden kann, mehr als Goalgetter auftreten kann, weil wie gesagt, die Qualitäten besitzt er, aber bisher in diesem EM-Turnier haben wir sie ja noch nicht ganz so häufig gesehen. Vielleicht wird es ja jetzt dann besser im Halbfinale, im möglichen Finale. Wir wollen gleich drüber reden, machen mal eine kurze Pause und schauen dann mal auf das, was dann auf die deutsche Mannschaft im Halbfinale wartet, aber dazu vielleicht mehr bei Anruf einmal Balltalk auf Sport 1. Ja, und wir sind zurück und wollen natürlich uns mit den anderen Partien und den anderen Ausgängen dieser Gruppe beschäftigen und natürlich die Blicke werfen. Wir können schon sagen, auch wenn das Spiel noch nicht ganz rum ist zwischen Dänemark und Norwegen, dass Dänemark das Ding gewinnen wird. Es steht gerade 38-24, kurz vor Schluss. Die Dänen haben die Norwegen halt wirklich richtig abgeschlachtet, nachdem es zur Halbzeit noch relativ ausgeglichen war, aber nicht zuletzt an Starkeeper Nielsen und Möller gewinnen sie das Ding relativ deutlich. Man muss wirklich sagen, Robin, diese Niederlage gegen die Portugiesen, die hat die Dänen schon noch ein bisschen wachgerüttelt. Sie waren jetzt nicht überragend, aber sie haben sich dann doch dann durchgekämpft und dann immer noch ihre Einzelkönner haben dann einfach die entscheidenden Faktoren gesetzt, dass sie das Spiel gewinnen konnten.
Ja, absolut, ne? Jetzt schon hart abgeschlachtet tatsächlich, ja. Und es ist, ne, Emil Jakobsen ist ins Turnier gekommen, ne? Da war ja am Anfang, hatten wir ja schon drüber gesprochen, tat sich ein bisschen schwer und Gitzel und Püttlik, besonders auch Püttlik, finde ich, spielt eine unfassbare Europameisterschaft. Also der ist in richtig, richtig bestechender, krasser Form. Und ja gut, über Gitzel, weiß ich nicht, brauchen wir einfach irgendwie gefühlt nicht mehr reden. Jetzt haben sie es geschafft, auch irgendwie mal ein bisschen über den Kreis zu spielen, so, ne? Das war immer so ein Punkt, ne, 4 Tore vom Kreis, Simon Halt 1 von 1 und Magnus Högstrup auch mit 3 Toren aus 3 Versuchen. Das ist schon stark und ja, das ist, die Dänen sind das Nonplusultra, brauchen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, dass diese Niederlage gegen die Portugiesen, wie du schon richtig gesagt hast, die eher angezündet hat, als ihnen geschadet zu haben. Also vielleicht war es genau das, was sie gebraucht haben.
Das kann wirklich gewesen sein, dass sie wirklich genau dieses Ding noch so ein bisschen gebraucht haben. Und wie gesagt, das wird, glaube ich, jetzt für jeden, der dann gegen die Dänen spielen muss, das wird jetzt in der nächsten Runde dann erstmal die Isländer sein. So viel kann ich schon mal verraten. Das wird für die eine extrem große Aufgabe und auch für den möglichen Finalgegner der Dänen. Also das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Wie gesagt, sie sind nicht unschlagbar, den Eindruck hatte ich schon auch, ne? Also sie sind jetzt nicht auf so einem überragenden Level, wie es vielleicht bei der WM letztes Jahr gewesen ist. Aber trotzdem besitzen sie immer noch so viel Qualität, dass sie natürlich solche Spiele immer irgendwie drehen können, weil halt, wie gesagt, Gitzel und Pütlik eine brutale Form besitzen. Und wir haben es Pütlik gesehen gegen Deutschland, wie er die zweite Halbzeit an sich gerissen hat und diese Mannschaft zum Sieg getragen hat. Das war sensationell, muss man wirklich sagen, sensationell, wie er das gespielt hat. Ganz, ganz, ja, Chapeau davor, was sie geleistet haben. Und wenn wir dann uns die Gruppe angucken, Robin, Platz 3 Portugal, Platz 4 Frankreich, Platz 5 Norwegen, Platz 6 sind die Spanier jetzt letztlich gewesen. Die Spanier, wie gesagt, haben halt nur sich noch diesen Sieg dann holen können gegen die Franzosen, die auch ihrerseits nur 1 von 4 Spielen gewinnen konnten in der Hauptrunde. Und die Portugiesen haben sich dann hinten raus nochmal wirklich dann nochmal rausgefightet nach dem Spiel gegen Deutschland und auch dem der sehr schwierigen Duell gegen Frankreich haben sie dann nochmal Punkt gegen Norwegen geholt und dann nochmal klar gewonnen gegen Spanien. Also für die noch ein halbwegs versöhnlicher Abschluss, dass immer im Spiel um Platz 5 nochmal für sie geht, weil sie wirkt noch zeitweise echt ausgepumpt.
Ja, definitiv. Irgendwie gefühlt alle Körner gegen Dänemark gelassen.
Ja.
Und dann jetzt hinten raus gegen Spanien nochmal relativ souverän gewonnen, haben sie sich dann Spiel um Platz 5 auch verdient. Und was ich interessant finde, dann jetzt bei einem Blick auf diese Hauptrundengruppe, die Franzosen auf Rang 4 dann da raus. Ich habe ja gesagt, meine Aussage in unserer EM-Vorschau, dass die Franzosen straucheln werden und keine gute EM spielen werden, ist schlecht gealtert. Selbst damit war ich irgendwie zu voreilig, weil jetzt ist sie ja wieder doch nicht so schlecht gealtert, ja. Weil wenn wir jetzt mal auf die EM der Franzosen gucken, dann ist sie, glaube ich, als Titelverteidiger unter den Erwartungen geblieben.
Ja.
Und in den entscheidenden Spielen und Momenten haben die Franzosen nicht abgeliefert. Da kannst du dann die Ukraine wegschießen und noch wen, aber wenn du dann in der Hauptrunde irgendwie nur ein Spiel gewinnst, dann ist das natürlich einfach schlichtweg bitter. Und ja, dann.
Da kannst du noch EM-Rekorde noch und nöcher aufstellen, wenn du am Ende das Ding nicht gewinnst oder zumindest nicht in die nächste Runde einzieht, ist es natürlich für die Franzosen aufgrund natürlich auch ihrer Historie und sehr stolzen Nation natürlich auf jeden Fall ein verlorenes Turnier, weil wie gesagt, da sind sie jetzt maximal Siebter. Ich weiß gar nicht, müsste mal genau rechnen, wie sie jetzt da im Vergleich sind mit dem anderen Gruppe, aber maximal werden sie jetzt Siebter und das ist für die Franzosen schon auf jeden Fall schon eine Enttäuschung, da bin ich absolut bei dir. Ich hätte es nicht erwartet, gerade nachdem auch wie sie aufgetreten sind in der Vorrunde, aber da haben sie es auch echt wirklich schwer getan und wir haben ja schon die Punkte angesprochen, was dann jetzt dazu geführt, dass sie halt dann nicht unter den ersten drei sind, sondern dann jetzt nur als Vierter am finalen Wochenende als Zuschauer da sind, beziehungsweise jetzt daheim reisen können. Wollen wir uns vielmehr den Blick werfen auf das, was in Gruppe 2 gekommen ist. Wir hatten ja gesprochen, nach dem zweiten Spieltag, und nach dem ersten Spiel hatten wir noch gesprochen gehabt, und dann werden ja Montag dann nicht gesprochen über den zweiten. Dann haben sie gesagt, ja, okay, gut, hey, die Schweden, die machen das. Ja, Pustekuchen, ne? Also die Schweden haben erstmal gegen Island einen auf der Hackbucke bekommen, spielen nur unentschieden gegen Ungarn, gewinnen zwar das letzte Spiel, aber als Dritter sind sie raus. Haben es wirklich selbst verzockt und stehen am Ende mit leeren Händen da und ich denke mir so, ja, Schweden, das war noch nie so einfach, ins Halbfinale zu kommen. Das geht ganz klar auf eure Kappe.
Passt, ne? Das hat sich aber ja bei der WM angedeutet, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da ging es ja schon in die Hose. Und jetzt hat es halt auch schlichtweg einfach nicht wieder gereicht. Und das trotz dieser unfassbaren Qualität im Kader, ne? Wenn ich mir das angucke, Albin Lagergren, Felix Klar, Karls Bogard, Sandell, Erik Johansson, ich weiß nicht. Also ich kann dir nicht sagen, woran es wirklich gelegen hat. Natürlich, das Team ist ein bisschen auch alt, ja. Du hast irgendwie mit Roganovic dann so den einzigen Youngster so wirklich da drin. Der kann es dann natürlich aber auch nicht reißen. Gottfriedsson ist, ja, war, also ich liebe diesen Mann, ne? Ich liebe diesen Spieler so sehr. Ich finde, das war einer der besten Mittelmänner der letzten 10, 15 Jahre, aber seine Zeit ist um. Punkt. Also der kann auf diesem Niveau nicht mehr in der Art und Weise spielen, wie er es konnte, und schadet und bremst die Dänen da meiner Meinung nach eher ein bisschen aus. Und ja, weiß ich nicht. Also die Dänen, sorry, die Schweden meine ich natürlich. Ja. Und ich finde, die Schweden müssen gucken, wie sie weitermachen. Also da wird es irgendwie ein paar Änderungen geben müssen. Da muss jungen Spielern die Chance gegeben werden. Und es ist natürlich total enttäuschend, ne, bei so einer Heim-EM dann auszuscheiden. Aber diese Hauptrundengruppe 2, ey, die war sowieso, das haben wir ja irgendwie im Verlauf dieser Vorrunde, dieser Hauptrunden-Matches irgendwie schon gesagt. Also die war ja absurd, einfach irgendwie, finde ich.
Komplett wild. Also wirklich, muss man einfach sagen, die war komplett ganz verrückt. Da konntest du wirklich, du konntest die Rupp konntest du einfach nicht tippen, weil du nie wusstest, was letztlich bei rumgekommen ist. Also das muss man einfach so knallhart sagen. Die Ungarn, die dann den letztlichen Punkt holen gegen die Schweden und mit keiner gerechnet hat, nachdem wir die Ungarn vorher gespielt haben. Aber Frosch startet wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere mit 8 von 9. Brutal, der konnte da machen, was er wollte. Wenn wir noch vielleicht die Schweden abschließen wollen, Robin. Also ich glaube auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall ein bisschen nur noch ein kleiner Umbruch kommen muss. Bin da auf jeden Fall bei dir. Ich finde auch Mikael Appelgren, ein Tor, der Schwede hat nichts gezeigt. Ein ganz schlechtes Turnier von ihm gewesen. Und ich bin sehr gespannt, was mit Mikael Appelgren, dem Trainer, passieren wird. Denn er hat jetzt das WM-Vorrunden aus gehabt, jetzt die Hauptrunden aus bei der EM. Ich glaube, das wird für ihn doch, glaube ich, sehr, sehr eng werden, dass er doch weiterhin Trainer bleiben wird. Nicht zuletzt mit Blick auf dann WM 2027 und natürlich Olympia 2028, was mit Sicherheit auch ein großes Ziel für die Schweden sein wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da die Schweden schon mal sagen, hey, ich glaube, wir brauchen da vielleicht ein bisschen frischen Wind und müssen da nochmal durchwechseln. Weil, wie gesagt, das ist mit dem Kader ist das einfach zu wenig. Klar, da muss man vielleicht mich ja drüber nachdenken, ob man dann vielleicht mal andere Spieler nominiert. Weil ich finde, sie haben auf jeden Fall Qualität. Ne? So ein Tobias Thulin beispielsweise im Tor mit Palika zusammen, glaube ich, wieder auf jeden Fall echt was sehr, sehr gut funktionieren würde. Und so insgesamt auch einen Erik Johansson, der ist ja auch noch am Anfang seiner Karriere. Da gibt es auf jeden Fall Qualität, aber sie müssen da jetzt so einen kleinen Umbruch einfach umleiten oder einleiten letztlich, um da wieder Vollgas reinzukommen, weil Felix Klar hat überragend gespielt, aber er kann halt dieses Team nicht alleine tragen. Das muss man einfach so knallhart sagen. Also er hat da wirklich alles versucht, getan, gemacht. Aber letztlich ist er da ein bisschen alleine gelassen worden von den Kollegen um ihn drumherum. Und da muss man auf jeden Fall ran, muss man dann auch, glaube ich, harte Entscheidungen einfach fällen und dann auch vielleicht ein paar arrivierte Spieler, die lange mit dabei gewesen sind, dann einfach sagen, ja, ihr habt viel gemacht für uns in den letzten 10 Jahren, aber es wird jetzt Zeit, dass wir jetzt mal in die junge Generation reinkommen, weil das müssen die Schweden jetzt nach diesen erneuten Enttäuschungen wirklich einfach hinbekommen, weil es sah wirklich 4 Spiele lang echt gut aus und dann sind sie wirklich, wirklich eingebrochen. Und das ist natürlich etwas, was so nicht passieren darf, dass du, wenn du schon weißt, dass die Isländer unentschieden spielen, dass du nur einen Sieg brauchst gegen Ungarn und dass das dann so hergibst, das darf einfach dir nicht passieren. Zumal sie auch noch hätten verlieren können, wenn es die 7-Meter-Entscheidung gegeben hätte. Aber die deutschen Schiedsrichter haben ja auch trotz Videobeweis nicht auf 7 Meter sehr zum Unverständnis der Ungarn entschieden. Aber gut, das ist letztlich dann auch nur Makulatur gewesen, weil es nichts an dem wirklichen Ausgang der Gruppe geändert hätte letztlich.
Definitiv, definitiv. Es wird ein Umbruch stattfinden und der Trainer wird gehen, bin ich mir relativ sicher. Entweder er geht selber oder er wird gehen müssen. Also, aber 2 solche Turniere nacheinander kannst du nicht rechtfertigen.
Nee, definitiv nicht. Aber lass uns, Robin, vielmehr auf den überraschenden Gruppensieger kommen. Kroatien. Sie haben sich ich weiß nicht wie, aber sie haben sich durchgewurstelt.
Ja, ich verstehe nicht ganz, wie das passieren konnte, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ne? Sie gewinnen jedes Spiel in der Hauptrunde.
Ja.
Das ist eine krasse Vorstellung. Die gehen mit 0 Punkten da rein, gewinnen dann jedes Ding, setzen sich an die Spitze, vollkommen verdient dann auch so. Also das ist alles jetzt nicht so ja hochklassig und mit der feinen Klinge, wie wir das gerne vielleicht sehen würden, aber es ist ein maximal effektiver Handball, den die Kroaten spielen. Und brauchen nicht drüber reden, ne? Diese Vorbereitungsspiele, diese beiden Siege gegen die Kroaten sind, du hast das Wort gerade schon verwendet, die sind auch absolute Makulatur, weil eine kroatische Handballnationalmannschaft bei einer Endrunde in einem K.O.-Spiel jetzt auch noch, ist nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass für uns ein bisschen besser ist für Deutschland, gegen Kroatien zu spielen, anstatt gegen Island. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, warum, aber ich habe das Gefühl, dass uns die Kroaten ein bisschen besser liegen, weil wir den Angriff entschlüsselt bekommen und mit einer guten, harten Abwehr, die vor richtig viele Probleme stellen und dann viele Schüsse aus dem Rückraum bekommen, die entschärft werden können. Wohingegen Island mit diesem heftigen, guten 1 gegen 1 schon irgendwie noch, von meinem Gefühl her, noch mal eine Nummer schwieriger ist.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube auch, das Duell gegen Kroatien, das wird ein richtig harter Fight. Also das wird ein Abnutzungskampf schlechthin. Da wirst du mit blauen Flecken an allen Körperstellen wahrscheinlich aus diesem Spiel rausgehen, weil die werden eine brutale Abwehr hinstellen. Für die natürlich extrem bitter, dass Srinna nicht mehr mit dabei ist. Er hat sich ja verletzt gegen die Slowenen, war jetzt gegen Ungarn nicht mehr mit dabei. Das ist für die Kroaten auf jeden Fall ein Riesenverlust, dass er nicht mehr mit dabei ist. Zvonimir Srinna, der bisher wirklich ein gutes Turnier gespielt hatte, also eine ganz wichtige Rolle vorne eingenommen hat, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Das Gute ist, Ivan Martinovic ist auch gar nicht in Form. Also die letzten beiden Spiele, einmal 3 von 10, einmal 3 von 11. Also die Wurfquoten sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Und das ist auf jeden Fall schon mal ganz positiv. Aber das wird auf jeden Fall für die deutsche Offensive das ein richtig harter Fight. Also da musst du wirklich für jedes einzelne Tor dich hart durchkämpfen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit man die Erkenntnisse auch aus den Testspielen halt mitnehmen kann gegen diese Kroaten und was das jetzt gezeigt haben. Aber das wird auch sowieso jetzt dieses Ungarn-Spiel, so 27-25, so ein ganz enges Spiel, wo letztlich jedes Tor entscheiden kann, wo letztlich jede Situation ganz, ganz wichtig wird. Und da gilt es einfach, einen kühlen Kopf zu befahren und gegen Dago Sigurdsson und die Kroaten zu bestehen, weil die wurschteln sich wieder durch, wie bei der WM letztes Jahr auch.
Ja, entweder es wird das oder sie brechen halt wirklich hinten raus ein, weil es ist schon krass, ne? Die haben gestern gespielt, die haben heute gespielt und die reisen morgen noch an. Also ich glaube, dass die Körner der Deutschen schon definitiv voller sind, auch wenn die Hauptrundengruppe schwerer war. Körner voller sind, das funktioniert nicht. Die Akkus voller sind als bei den Kroaten, weil die Kroaten, das ist natürlich schon ein heftiges Programm gewesen. 2 Spiele, also direkt auf aufeinanderfolgenden Tagen, Abnutzungskampf jetzt gegen Ungarn, dann noch diese Anreise. Also ich sehe da schon auch die Möglichkeit, dass das Spiel schon halbwegs offen bleibt, aber dass Deutschland dann hinten raus doch relativ souverän und sicher das ziehen könnte. Gerade, ne, Srinna verletzt, also die gehen auf dem Zahnfleisch. Son Martinovic, die Quote wird ja auch nicht besser dadurch.
Ja, ist so. Also da bin ich wirklich bei dir. Und ich finde auch, wenn du das schon gerade angesprochen hast, kam mir gerade auch, dass wir auf jeden Fall drüber reden müssen. Ich finde, weil es auch viel drüber gesprochen worden ist und ich weiß gar nicht, ich glaube, Luka Cindrich war es, der da gesagt hat, dass es einfach so nicht geht, dass du keine 24 Stunden Pause hast vor deinem nächsten Spiel. Und ich finde, er hat auch absolut recht. Also es kann ja halt nicht sein, dass
das
du...
Das kann bei einer Dienstag Endrunde kann das spielst. Nicht sein. Das Nein. kann bei einer Endrunde auf keinen Fall sein. Aber es kann genauso wenig sein, dass so eine Hauptrundengruppe zusammengekommen wie die Deutsche. Also das sind 2 Punkte, wo ich... Also stimme ich ihm zu, aber sag auch, ne, Alfred Gislason hat es im Interview heute im ZDF nach dem Spiel gegen die Franzosen gesagt, dass er sich mit dem spanischen Trainer ausgetauscht hatte. Und der spanische Trainer meinte auch... Es kann nicht sein, dass so eine Hauptrundengruppe darf nicht zustande kommen. Das ist nicht attraktiv in der Form. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber die Spiele in der zweiten Hauptrundengruppe, die waren qualitativ sowas von viel, viel schlechter als die in unserer Hauptrundengruppe. Es ist einfach so.
Ja, ist wirklich so. Es war viel, viel Stückwerk mit dabei. Und auch die Isländer, die sich jetzt ja durchgewurschtelt haben, Mann, die hatten auch so viel Auf und Ab in ihren Spielen, ne? Also wenn wir uns daran erinnern, was die da rauf und runter gespielt haben, überragendes Spiel gegen Schweden gemacht, ist dann brutal schwer gegen die Schweizer einen Punkt zu ergattern. Ja. Also das war wirklich, Ich bin sehr gespannt, wie die beiden, die Kroaten und sich die Isländer jetzt sich zeigen werden im Halbfinale. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall für die Dänen und die Deutschen machbare Gegner sind. Einfach weil die auch nicht fehlerfrei gespielt haben, beide Mannschaften. Und dort mich jetzt nicht so überzeugt haben, dass ich sage, okay, da muss man auf jeden Fall Angst vor haben, so stark wie die spielen. Aber letztlich für die Deutschen macht es jetzt einfach darum, diese Abwehr zu entschlüsseln, die die Kroaten hingestellt haben. In den letzten drei Spielen 24, 25 und 25 Tore nur kassiert. Also extrem wenige und nicht so eine überragende Torhüterleistung gehabt, sondern einfach eine extrem gute Abwehr. Und das wird für unseren deutschen Positionsangriff wirklich eine richtige Herausforderung werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir es hinbekommen werden. Aber ich freue mich jetzt einfach darauf, dass Deutschland im Halbfinale steht, dass das Halbfinale jetzt am Freitag losgeht. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie sich die deutsche Mannschaft präsentieren wird und ob sie es wirklich schaffen können, ins Halbfinale einzuziehen. Oder jetzt Finale, sonst Finale, Entschuldigung, Finale.
Ja, absolut. Und wir haben, lass mich kurz überlegen, wir haben unsere Tipps nicht ganz getroffen. Keiner von uns beiden hat Kroatien natürlich,
Kroatien hat keiner ins Halbfinale getippt, glaube ich.
Keiner von uns beiden hat Kroatien ins Halbfinale getippt. Ich habe immerhin 3 aus 4 und ich glaube, du hast die Deutschen nicht ins Halbfinale getippt.
Nee, ich hatte Frankreich reingetippt.
Yep. Dann geht der Punkt schon mal an mich, würde ich behaupten.
Ja, wie gesagt, ich lasse mich ja positiv überraschen. Ich war jetzt skeptisch. Wie gesagt, ich finde, wir haben uns auch schon ein bisschen durchgewurschtelt. Das darf man auch jetzt nicht vergessen. Das möchte ich jetzt nicht negativ machen. Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat mich wirklich auch beeindruckt, wie sie teilweise gespielt hat, mit was für einem Power, was für eine Abgezockertheit, auch in Crunch-Time-Phasen. Da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Aber man darf auch nicht vergessen, da gab es noch in gewissen Situationen auch ein bisschen Unterstützung, dass gewisse Positionsgruppen oder gewisse Torhüter einfach in gewissen Spielen einfach nicht vorhanden gewesen sind und man da ein bisschen Glück hatte, aber am Ende, hey, Glück des Tüchtigen.
Ja, aber die beiden absolut entscheidenden Spiele, das war Spanien zum Ende der Vorrunde und Frankreich zum Ende der Hauptrunde, das waren mit Abstand die beiden besten Spiele.
Ja, absolut.
Und das finde ich, das zeugt dann doch schon von Reife und Qualität, die diese Mannschaft dann in genau diesen Momenten bewiesen hat. Und wir geben ja auch gerne zu, dass sowohl du als auch ich nicht mit diesem Spiel in dieser Art und Weise, in dieser Qualität und in dieser Deutlichkeit gegen Frankreich heute gerechnet haben. Also ich hatte da ein schlechtes Gefühl und bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, also und lass mich auch gerne weiterhin positiv überraschen.
Ich auch absolut. Ich gebe auch ganz unumwunden zu, dass ich auch wieder gegen Deutschland getippt habe. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Dazu stehe ich auch, dass ich das nicht das große Vertrauen hatte. Aber hey, am Ende, wie gesagt, wenn man mich positiv überrascht, dann bin ich der Erste, der sagt, hey, Chapeau, gute Leistung gezeigt. Das haben die Mannschaft gemacht. Da muss ich wirklich sagen, sie haben sich reingefightet, sie haben gekämpft, sie haben Gas gegeben, sie haben guten Handball gespielt. Und dann muss man so einfach nahtlos anerkennen, dass sie das nicht auch einfach verdient haben mit ihrem Auftritt. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt dann passiert gegen die Kroaten. Wie gesagt, Freitagabend, deutsche Mannschaft wird dort spielen gegen Kroatien. Dänemark, Island wird dann das andere Spiel sein im Halbfinale. Und das Spiel um Platz 3 wird dann ausgetragen zwischen Portugal und den Schweden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Wir werden dann Freitagabend wieder aufnehmen, sodass ihr uns dann im Laufe des Abends oder Samstagmorgen spätestens hören könnt. Und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft reißen kann. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen beim Podcatcher eurer Wahl. Uns abonnieren, uns gerne Rezension da lassen, Kommentare da lassen. Wir sind sehr offen für uns, sehr dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt. Und auch so gerne natürlich folgen, Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Anruf findet ihr uns dort jeweils. Dann hören wir uns dann wieder am Freitagabend, Samstagmorgen bei Anruf Anruf Talk auf Sport 1.